Heute wollen wir uns über das Schuldstrafrecht unterhalten, Thierry.
Ja.
Gibt es Schuld?
Ja, es kommt darauf an, was unter Schuld verstanden wird. Also, ich würde sagen, im Laufe der Zeit hat sich dort wahrscheinlich meine Wahrnehmung ein bisschen verändert. Ich habe gesagt, in den Jugendjahren, ja, Schuld gibt es. Jemand hat eine Verantwortung für das, was er macht. Und je länger was man so ein bisschen im Leben unterwegs ist, desto mehr merkt man wahrscheinlich auch, wie stark Schuld sozial konstruiert ist. Also wir schreiben uns Schuld zu und es ist auch immer abhängig von örtlichen, zeitlichen Begebenheiten.
Ja, massiv. Also meine Urgroßeltern sind noch verfolgt worden, weil sie in wilder Ehe gelebt haben.
Ja, voilà. Ja.
Oder so Konstrukt oder Homosexualität. Oder
ja, ja. Genau. Also schon dort knüpft es an und dann auch, wenn wir jetzt bei der Schuldfähigkeit sind, welche Zustände werden überhaupt so als schuldausschliessend oder schuldmindernd angeschaut. Das hat ja auch so eine gewisse Prägung, die sich im längsten Zukunft verändern kann.
Ja. Jetzt die kurze Vorrede hat eigentlich die Antwort auf meine nächste Frage schon vorweggenommen. Wir haben letztes Mal darüber geredet, dass präventive Aspekte relativ eine dünne Legitimation sind für Strafen. Jetzt eben wäre dann der Gedanke, ja gut, Schuld ist Legitimation.
Ja, und ich glaube, auch bei der Schuld wird man nicht restlos glücklich. Also, wie jedes Prinzip oder wie jeder Gedanke hat gewisse Vor- und Nachteile. Ich glaube, wenn eine Schuld und ein Schuldstrafrecht irgendwie gescheit umgesetzt wird, dann kann es vielleicht die Reichweite vom staatlichen Eingriff ein bisschen besser limitieren. Das ist ein möglicher Vorteil. Randnotiz, das muss nicht so sein, wenn wir in andere Staaten schauen, wo ohne Trend Schuldstrafrecht
haben. Hallo. Was haben Sie für Bier?
Schützengarten, Corona und Miller.
Miller, gerne.
Ich nehme das Schützengarten gerne.
Sehr gerne.
Wenn wir so in andere Länder schauen, wo ein reines Schuldstrafrecht haben, da sehen wir ja auch Beispiele, wo es völlig exzessive Straftouren gibt. Also die Schuldstrafrecht muss nicht unbedingt besser sein, was zu sagen hat. Aber ich sage, wenn es halbwegs so zurückhaltend rational verwendet wird, hat es gewisse Vorteile dort. Aber wenn wir es dann mal von genauerem anschauen, merkt man auch, wie viel Generalisierung in so einem Schuldvorwurf eigentlich drinsteckt. Also nehmen wir das Beispiel Persönlichkeitsstörungen. Also dort gehen wir sehr schnell hin und attestieren der Person falsche Schuldfähigkeit. Sagen, du hättest es anders können, du hättest das Unrecht von dir anderen eingesehen und hättest es anders können steuern. Wenn wir aber dann mal die Definition und auch die ganze Biologie dahinter uns anschauen, dann müssen wir uns schon die Frage stellen, ob das mit Blick auf die Realität wirklich angemessen ist. Und dann merken wir auch,
aber das ist auch eine Frage vom Zeitgeist.
Total. Und dann merkt man auch, dass das Ganze in einem Teil eine Konvention ist, die von mir aus gewissen Zweck dient, vielleicht auch Normstabilisierung oder anderen Aspekten, aber dass es eigentlich auch nicht total fair ist, weil sobald wir generalisieren, dann wissen wir eigentlich, die Person hätte gar nicht so klar anders können. Aber wir sagen, ja, irgendwie müssen wir jetzt gleich sagen, du bist verantwortlich, weil sonst würde irgendwie die Legitimation vom Schuldprinzip durch die Gesellschaft total hinterfragt werden, oder?
Also man muss ja schon sehen, wir arbeiten ja mit Einsichtsfähigkeit und Steuerungsfähigkeit. Mm. Und auch das sind ja Konstrukte.
Ja, absolut.
Jetzt, wie bist du der Meinung, wie das die Realität abbildet?
Ja, es ist natürlich sind relativ grobe Raster, durch die wir das Phänomen anschauen. Also ich kann mir vorstellen, dass gerade jetzt bei gewissen Störungsbildern, die nachher sehr zentrale psychische Funktionen beschleunigt, dass die Differenzierung eigentlich gar nicht gescheit aufrechterhalten wird. Das ist etwas, was wir im Buch beschrieben haben, dass zum Beispiel bei einer Schizophrenie, dass wenn jemand in eine psychotische Phase hineinkommt, dass wahrscheinlich so Einsicht und Steuerungsfähigkeit fast nicht mehr gescheit differenziert werden kann, weil das so einen umfassenden Einfluss nachher ist auf das Individuum. Also dort verschwimmen die Kategorien und ich glaube, dort machen wir es uns vielleicht so ein bisschen zu einfach, wenn wir sagen, das ist jetzt das eine Kästchen, das ist das andere Kästchen. Also auch das geht so ein bisschen wie ineinander rein.
Wie fair ist denn der Schuldbegriff in der heutigen Ausprägung?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, er hat eine gewisse Fairness drin, weil wir uns in aller Regel als Menschen auch für unsere Handlungen mitunter verantwortlich fühlen und es korrespondiert so ein bisschen mit unserer Alltagserfahrung und dadurch empfinden wir das vielleicht auch als fair. Also, ich muss mir vorstellen.
Uiuiui, ein grosses Gut.
Merci.
Merci vielmals.
Danke vielmals.
Danke.
Danke.
Sehr wohl, Thierry.
Zum Wohl. Apropos Schuldfähigkeit. Also vielleicht hat dort der Schuldbegriff schon auch etwas, das von einer Mehrheit der Personen als fair angeschaut werden. Aber wenn wir bei den Generalisierungen sind, die ich vorher angesprochen habe, und wir sagen, ja, wir schauen jetzt Persönlichkeitsgestörte mal als grundsätzlich voll schuldfähig an. Ich glaube, dort hat so eine Unfairness drin, oder? Ist mal davon abgesehen, das sehen wir ja nicht nur im Strafrecht mit dem Schuldbegriff, das sehen wir auch im Sozialversicherungsrecht, wenn wir jemanden sagen, ja, der rechtliche Begriff von Arbeitsfähigkeit ist anders vom tatsächlichen, dann muss man sagen, ja.
Gut, das ist.
Come on.
Ja, also, das ist da will so. Ich nicht drüber reden, wie nur hässig.
Aber es geht so in die gleiche Richtung, ja, oder? Ja. Wir sagen jetzt jemandem, ja, du hättest es anders können. Wenn du wahrscheinlich die ganze Neurobiologie dahinter anschaust, musst du sagen, ja, vielleicht auch nicht. Aber wir haben einfach noch kein gescheiteres Mittel gefunden, die Gesellschaft als Verantwortung, Zustimmung so zu erledigen.
Inwiefern spielt denn kulturelle Aspekt auch noch eine Rolle bei der Schuldfähigkeit?
Ja, also das ist so etwas, was zum Teil ja auch in der Literatur ist aufgenommen und diskutiert wurde, ob das einen Einfluss haben auf die Schuldfähigkeit von Personen. Also wenn die irgendwie durch irgendwelche Stammesrechte oder dergleichen zu einer Tat gebracht wirst und so durch die kulturellen Zwänge wie nicht anders hast können als das. Und wir sind so im Buch zur Auffassung gekommen, dass wir sagen, wenn man das möchte diskutieren, müsste man das, glaube ich, als eigenen Schuldausschlussgrund anschauen oder als Unzumutbarkeitsfrage allenfalls, aber nicht bei der Schuldfähigkeit. Wenn wir sagen, Schuldfähigkeit setzt ein psychopathologisches Substrat voraus und Kultur hat nicht mit Psychopathologie zu tun, sondern das sind dann andere Aspekte und das müsste man wie auf dieser Ebene mehr dann anschauen, ob jemand durch die kulturellen Zwänge so wie in der Lage ist, versetzt worden, dass ihm die Preisgabe von diesen Begebenheiten unzumutbar wäre. Also wenn wir es auf dieser Stufe führen, wir sind der Auffassung, das hat nichts mit Schuldfähigkeit zu tun.
Ich zögere gerade, ich weiß nicht.
Sehr gedanklich Prozess.
Ich weiß nicht genau, ob ich da einverstanden bin. Ich muss, glaube ich, noch mal näher ja, im Buch nachlesen.
Ja, also den Gedanken haben wir gerne noch einmal.
Ich finde es ein schwieriges Feld und man müsste auch einen konkreten Fall, weißt du, so abstrakt sind wir auch wieder in einer Generalisierung. Du hast deine Fälle im Kopf, ich habe meine Fälle im Kopf und ich würde auch nicht sagen generell. Aber es gibt halt schon Fälle, wo die Leute nicht anders haben können. Mhm. Weil die Prägung kann natürlich auch sehr stark sein.
Mhm. Also da bin ich sogar bei dir, dass ich glaube, das kann man unter dem nicht anders können anschauen. Ich glaube nur, dass es so rein für mich dogmatisch dann weniger unter eine Schuldfähigkeit passt, sondern dass man von mir aus auch über einen Schuldausschlussgrund zu generis diskutieren, der kulturgebunden ist. Weil ich sage, Schuldfähigkeit hat für mich primär mit Psychopathologie zu tun. Das wäre mir sehr unangenehm, Kultur in Verbindung mit Pathologie
aber,
zu bringen.
Aber es sind ja Sichtweisen. Also für uns kann ja das ein schuldpathologisch gestört erscheinen.
Oder so, ja. Also das ist sicher auch perspektivisch. Mir wäre es dogmatisch wohler mit einer anderen Lösung, aber ich bin da völlig einverstanden, dass man das anders anschauen kann.
Jetzt, was bringt die Zukunft im Bereich Schuldstrafrecht, Schuldbegriff, Umgang mit Schuld?
Also ich glaube, dass wenn man so ein bisschen die Jobfähigkeitsbegutachtung hineinschaut, dass dort der Stand, wie es jetzt erledigt wird, gelinde gesagt, nicht ganz befriedigend ist. Und dass wir mehr Versuche werden sehen, auch ein bisschen standardisierte Verfahren zu entwickeln, wie man Schuldfähigkeit anschauen könnte. Es gibt schon so erste Ansätze, wo man zum Beispiel gesagt hat, ja, gewisse, zum Beispiel bei Sexualstraftaten oder Personen, die solche Straftaten begehen, könnte man ja zum Beispiel die Ausprägung auf gewissen Risikobeurteilungsinstrumenten um zu sagen, wie fest ist eine Person durch ihre Eigenschaften disponiert, für solche Daten zu machen. Und dass man das so ein bisschen versucht, in die Schuldfähigkeitsprüfung zu inkorporieren, damit man es ein bisschen besser objektivieren kann. Weil teilweise hat man heute so ein bisschen das Gefühl, dass es einfach so ein bisschen Daumen in die Luft und dann so ein bisschen hin und her wiegen und dann setzt man es mal fest. Also, wahrscheinlich ist die Beurteilerübereinstimmung von Schuldfähigkeit Gutachten, wenn wir nicht bei den absolut klaren Fällen sind, wie hochpsychotisch oder klar Intelligenz gemindert, sind wahrscheinlich relativ traurig. Also ob jetzt etwas leicht mit erheblich vermindert ist, dürfte ich mega streuen. Ja.
Das ist eben eher etwas Trauriges im Strafrecht oder Unbefriedigendes. Jeder Ausgang von der Einvernahme hängt ganz stark davon ab, bei welchem Polizist oder bei welchem Staatsanwalt du bist. Der Ausgang von einem Gerichtsverfahren hängt ganz stark darauf ab, bei welchem Richter du bist. Der Ausgang von einem Gutachten ist auch ganz stark ein Gutachten gebunden. Natürlich ist es immer auch eine Frage vom Klienten. Aber gleich ist der Faktor vom professionellen Staatsvertreter ist derart stark. Und dann eben auch noch, welchen Verteidiger hast. Wie sehr schätze ich es überhaupt ein? Ja. Inwiefern geht er mit? Inwiefern geht er mit alternativen Erklärungsmodellen mit? Inwiefern coacht er den Klient? Und das führt insgesamt im Strafrecht zu sehr unbefriedigenden Ausgängen, weil es einfach ungerecht ist, weil es so abhängig ist, an welche Personen du gelangst.
Absolut. Und ich glaube, das ist eben noch viel stärker, je weniger strukturiert man
die Fragen angehen. Ja, logisch.
Weil dann kann es streuen kreuz und quer und man ist dann wie ein bisschen auf Verlohnung am Posten, das versuchen zu objektivieren, weil jeder kann behaupten, was er von der Böse sagt. Und da glaube ich, ist die Entwicklung hin zu einer größeren Strukturierung etwas, was sinnvoll ist. Das dauert aber ein bisschen, bis man dort die Instrumente mal angeschaut hat. Steht das auf Zustimmung? Wird das von den Leuten als etwas Sinnvolles angeschaut? Also da reden wir wahrscheinlich von Entwicklungszeitraum von 10, 15, 20 Jahren. Also realistischerweise.
Also warte, wenn es 10, 15, 20 Jahre, dann erlebe ich es vielleicht noch knapp.
Also höchstwahrscheinlich, oder?
Nein, als berufstätiger Anwalt.
Als berufstätiger. Das habe ich gerade gedacht.
Ja, nein, ich habe nicht vorzeitig. Mir gefällt das Leben.
Sehr gut.
Zum Wohl, Jerry.
Hey, zum Wohl.